SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Frank Reuter. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Jetzt kommen lange Titel. Sie sind ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotraumatologie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Und Gerichtsmediziner sind Sie auch noch. Das heißt, Sie haben zwei Jobs?
Ja, so Serie, also zwei Fachärzte, Facharzt für Rechtsmedizin und dann später noch den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht.
Das ist ja schon mal außergewöhnlich. Oder gibt es da viele von Ihnen?
Ja, das war halt so durch äußere Bedingungen bedingt, dass ich dann einen Wechsel von der Rechtsmedizin nochmal in ein klinisches Fach wollte. Und das verliert man ja da nicht. Man bleibt ja das, was man gelernt hat.
Worüber müssen Sie denn mehr erzählen? Über welchen Job?
Ja, also die Haupttätigkeit ist natürlich die Psychiatrie. Ich leite eine Klinik am Bundeswehrkrankenhaus. Die Leute wollen was von mir, die wollen geführt werden. Aber interessanter sind natürlich immer die Leichen und die Abfragen sind natürlich immer zu Leichen oder häufig.
Wie kommt das, dass wir da so eine Faszination haben? Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, also für einen selber, wenn man das macht, 1300 Leichen, dann wird es schon irgendwo zur Routine. Aber der Normalbürger hat ja mit Leichen nicht mehr so viel zu tun. Früher sind die noch im Haus aufgebahrt worden. Heute ist das alles aufs Krankenhaus, auf die Bestatter abgeschoben. Und dann gibt es da halt eine Fantasie dazu. Und wenn man die dann noch aufschneidet, die Organe rausmacht, das ist dann halt sehr interessant.
Es klingt ja dann schon krass, wenn Sie sagen, Leichen sezieren ist was Schönes. Das nimmt ihn erstmal keiner ab.
Ja, der menschliche Körper, Schöpfung Gottes, das ist also perfekt. Und wenn man dann die Anatomie immer wieder so vor sich hat, also das ringt einem schon Ehrfurcht ab. Und natürlich das Interesse dann, den Fall zu lösen, die Ursache des Todes herauszufinden, das ist natürlich Interesse und Faszination bei jeder Obduktion.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Sie da teilweise die schlimmsten Bilder dann auch bekommen, wenn es da um Kriminalfälle beispielsweise geht.
Ja, das ist ja geteilt. Also die Polizei macht die Ermittlungsarbeit, die ist auch dabei bei der Obduktion und teilt dann den Fall mit. Aber bei der Obduktion zählt halt die Leiche und die Befunde an der Leiche. Die müssen dann exakt erhoben werden und das ist die Aufgabe bei der Obduktion.
Ja, und da sind ja Menschen dann auch sicherlich teilweise verletzt und in schlimmeren Zuständen. Also da... Es heißt immer, der Geruch alleine ist auch extrem. Wie gehen Sie damit um?
Ja, da man überlegt sich selbst, also was ist jetzt schlimmer? Also ich muss sagen, also klar hat man mal Bahnüberfahrungsleichen, die sind natürlich desintegriert, also sind da doch relativ kaputt. Aber daran, finde ich, kann man sich eher gewöhnen als an Geruch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass nach ein paar Tagen Leichengeruch gibt's immer etwas, aber schlimm sind halt Faulleichen, ganz schlimm Exhumierungen, die schon Monate im Erdgrab lagen, wenn das dann so nach ranzigem Fett riecht. Also den Geruch kann man nicht ausschalten. Also das würde ich sagen, das stört am meisten.
Ja, Sie reden jetzt darüber, für Sie ist das Alltag. Für uns klingt das erstmal ziemlich krass. Wie ist es auch bei so einer Obduktion, die Würde der Leiche zu wahren?
Also da muss man streng drauf achten. Also das heißt, Instrumente werden nicht auf der Leiche abgelegt, es werden da keine Nadeln reingesteckt, damit man sie am Ende wiederfindet. Und die Obduktion ist ja nach einer strengen Abfolge sortiert. Also da gibt es eine Sektionstechnik dafür. Die Organe werden in einer genauen Abfolge entnommen und werden dann auf einem kleinen Tisch dann nochmal detailliert seziert. Und wenn man sich an diese Vorschrift hält und wenn die internalisiert ist, dann kommt da auch nichts auf, was würdeverletzend wäre.
Mit welchem Fall waren Sie denn zuletzt beschäftigt?
Gut, der letzte wirklich große Fall ist schon relativ viele Jahre her. Das war der Vierfachmord in Eislingen, wo ein Sohn mit seinem Freund zusammen die ganze Familie umgebracht hat. Das war wirklich ein interessanter Fall, wo ich auch schon mehrfach drüber berichten konnte.
Ja, inwiefern konnte Ihre Obduktionsarbeit dann zur Aufklärung beitragen? Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor.
Ja, oftmals ist oder meist ist es so, dass der Täter schon bekannt ist. Also der ruft dann immer an und sagt, ja, es gab Streit mit der Ehefrau, ich habe sie jetzt umgebracht. Also meistens ist das bekannt. Hier war das relativ unklar. Also ich bin angerufen worden und mir ist gesagt worden, Mafiamord in Eislingen. Da habe ich gesagt, in Eislingen gibt es doch keinen Mafiamord, und war da etwas flapsig und habe gesagt, wer ist denn übrig von der Familie? Und dann hieß es ja der Sohn. Dann sage ich, da war es der. Das war natürlich rein ins Blaue reingesprochen, aber am Ende war es dann tatsächlich auch so gewesen, dass der Sohn mit kleinen Kalibergewehren da die Eltern und die beiden Schwestern getötet hatte. Hat sich aber erst im Verlauf ergeben.
Ja, und welchen Anteil hatte Ihre Arbeit daran?
Also ist es immer so, die Obduktion dient halt zur Sicherung des Befundes, also der Todesursache. Und die Leichen haben ja jetzt nicht auf den Sohn gezeigt. Also man hat dann bei der Obduktion halt festgestellt, dass mit zahlreichen Schüssen auf die Leichen, dass das todesursächlich war, bei jeder Leiche ein etwas anderer Befund allerdings. Und wer immer die Fälle klärt, ist die Kriminalpolizei. Also nicht wie es im Film ist, der Rechtsmediziner, der liefert seinen wissenschaftlichen Befund, aber die Polizei klärt die Fälle auf.
Das sagen ja ganz viele, die sagen, im Film werden Dinge aus dem Alltag ganz anders dargestellt. Also was ist noch so ein Klischee, was im Fernsehen oft ganz anders ist als in der Realität?
Der Rechtsmediziner ist natürlich immer eine total interessante Person. Und um den noch interessanter zu machen, attribuiert man an den Dinge. Also der ermittelt dann selbstständig. Das wird im normalen Leben überhaupt nicht funktionieren. Die Polizei macht halt die Ermittlungsarbeit und die fragt den Rechtsmediziner, wenn sie Fragen hat. Und so klären sich die Fälle auf. Der Film muss natürlich interessant sein. Ich kann ja nicht 80% Beziehungsdelikte zeigen, da wird es irgendwann langweilig. Also bildet der Film halt nicht ganz die Realität ab.
Ja, und wenn Sie sagen, der spektakuläre Fall ist schon einige Jahre her, also so das Alltagsgeschäft, sind das dann Beziehungstaten? Was kommt Ihnen da auf den Tisch oder wie sagen Sie?
Das Alltagsgeschäft ist Alltagsgeschäft. Das sind halt... Bei 200 Leichen pro Jahr sind es 10 Tötungsdelikte. Also das sind halt 190 andere Todesursachen. Also das ist der Alltag des Rechtsmediziners. Also dass Fälle abgeklärt werden, wo man sagt, da machen wir doch lieber vorsichtshalber eine Obduktion, was die Staatsanwaltschaft dann beim Amtsgericht beantragt. Und das ist praktisch die Routine. Das Tötungsdelikt ist halt schon der Ausnahmefall, der aber die Tätigkeit erforderlich macht.
Ja. Und gibt es etwas, was so die Standardursache ist bei Obduktionen, dass Sie sagen, ja, das habe ich am häufigsten in der Analyse?
Ja, das ist das, was sonst die häufigste Todesursache ist. Das sind halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Arteriosklerose, Gefäßverkalkung und dann auch an den Herzkranzarterien und dann Herzinfarkte als Todesursachen. Wenn es so sommerlich schwül warm ist, gibt es auch mal Lungenembolien. Also das sind so häufige Todesursachen, die aber natürlich sind, also nicht durch äußeren Einfluss bedingt.
Wie lange dauert es, bis so eine Obduktion dann fertig ist?
Also gut, wenn es routiniert ist und jetzt auch nicht unbedingt vor Gericht geht, klar, exakt muss es immer sein, aber gut, äußere Besichtigung braucht man schon 20 Minuten, halbe Stunde und die Obduktion ist praktisch in einer knappen Stunde gemacht, wenn es jetzt nichts Besonderes ist.
Jetzt sind Sie nicht nur Gerichtsmediziner, sondern auch ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychotraumatologie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Vielleicht können Sie diese drei Bereiche mal aufschlüsseln. Wie unterscheiden die sich?
Ja, das ist ja dort meine Haupttätigkeit, wo ich als Soldat diene. Und die drei Bereiche, deshalb sind sie auch im Kliniknamen genannt. Also Psychiatrie ist die medikamentöse Behandlung psychischer Erkrankungen. Dann die Psychotherapie sind die Konzepte, die auf eine Verhaltensänderung abzielen. Und als Spezialbereich davon die Psychotraumatologie. Das ist die Behandlung von psychischen Traumata, die Menschen erlebt haben und darunter dann leiden.
Ja, in welcher Verfassung sind die Soldatinnen und Soldaten, die zu Ihnen kommen?
Also wir haben auch Soldaten aus allen Bereichen, auch mit allen Erkrankungen, mit Depressionen, mit Suchterkrankungen, auch mal mit einer Schizophrenie. Aber der größte Teil, also stationär, sind Einsatztraumatisierte, also sind etwa 2/3 der Patienten auf der Station.
Und jetzt liegt es Ihnen ganz besonders am Herzen, die Patientinnen und Patienten wieder in den Alltag zu integrieren. Wie gelingt das?
Also es werden die Traumata festgestellt. Also am Anfang steht erstmal die Diagnostik, also dass man sieht, wer hat was erlebt, wer ist wie dadurch verändert. Letztendlich handelt es sich dabei um eine Angsterkrankung. Die Menschen sind oft nicht mehr in der Lage einzukaufen, sich in Menschenmengen zu bewegen, sind immer auf Hab 8. Und das versucht man mit dieser Behandlung zu desensibilisieren. Also, dass man einen Unterschied herstellt. Jetzt schießt nicht jemand, sondern das ist eine allgemeine Alltagssituation, wo nichts passieren kann. Und das emotional hinzubekommen, ist eine schwere Aufgabe.
Ja, und das heißt, bis jemand überhaupt bei Ihnen ist, war das vielleicht auch ein längerer Prozess, überhaupt sich auch zu überwinden. Wie ist das?
Das sehen wir relativ häufig, weil am ehesten traumatisiert sind natürlich Menschen, die eine Spezialaufgabe erfüllen, die ganz fokussiert sind auf ihre Aufgabe, wo im sonstigen Leben, also Partnerschaft, Hobbys, nicht so viel ist, die dann traumatisiert sind und wo natürlich das Stigma eine Rolle spielt. Dann auf einmal zu sagen, es funktioniert nichts mehr, und dann hat man oft auch über Jahre eine sogenannte subsyndromale PDBS. Das heißt, die Erkrankung liegt vor, aber die Menschen finden irgendwie einen Weg, gehen früh oder spät einkaufen und versuchen mit der Erkrankung zu leben, ohne sie ursächlich zu behandeln.
Was haben die Betroffenen denn für Bilder im Kopf? Das ist es wahrscheinlich oft, was dann auch traumatisch ist, oder?
Ja, also es sind letztendlich die sogenannten A-Ereignisse, also das Ereignis, was bei nahezu jedem Angst und Verzweiflung auslösen würde. Also wenn auf mich geschossen wird und ich in der Situation in Todesangst bin, und wenn ich eine ähnliche Situation später wieder erlebe. Also die ähnliche Situation wäre dann der Trigger, und dann wird die Angst wieder ausgelöst, wie sie schon beim Ursprungsereignis war. Und dann dissoziieren Personen oft auch, also bekommen dann gar nicht mehr mit, was um sie rum passiert, und sind in ihrer Angst gefangen.
Sie hatten jetzt gerade das Beispiel Einkaufen genannt. Wie kann es sein, dass das dann so etwas auslöst?
Das ist schon eine Überforderung. Wenn viele Menschen da sind, weiß ich ja nicht, wer mir gefährlich sein könnte. Und dann schaffe ich es nicht mehr, alle abzuchecken. Und das ist dann einfach eine Überlastung, sodass man sagt, ich gehe lieber einkaufen, wo ich die 2, 3, die da noch rumlaufen, neben meinen Einkäufen noch beobachten kann. Das kann man sich als Gesunder gar nicht vorstellen. Da muss man halt sehen, dass man den Zettel abgearbeitet bekommt und hat nicht noch die Zusatzaufgabe, alle anderen abzuchecken, ob sie mich vielleicht erschießen könnten.
Wir haben gerade schon über die Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die bei Ihnen in Behandlung sind. Wie ist dieser Prozess der Behandlung, wenn jemand sich überwunden hat, zu Ihnen zu kommen? Wie gehen Sie davor?
Also es wird stationär gemacht, so werden meistens so 6 Wochen angesetzt. Hängt natürlich auch immer von der Therapiebereitschaft oder Therapiefähigkeit der Soldatinnen und Soldaten ab. Also das wird getestet, werden die A-Ereignisse, also die traumatisierenden Ereignisse, abgefragt. Das, was aufgrund der Erkrankung auftritt, also wird genau diagnostiziert. Und dann wird als nächstes eine Stabilisierung gemacht. Also gesehen, dass die Soldaten im Umfeld, auch im stationären Umfeld, funktionieren mit komplementären Therapien, Ergotherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie. Und an diese Stabilisierung schließt sich dann die Traumatherapie an, dass praktisch eine Konfrontation in einem speziellen Setting mit dem Trauma stattfindet, um das zu desensibilisieren.
Und wenn so eine Therapie erfolgreich verläuft, werden die Betroffenen dann wieder als Soldat arbeiten? Ist das überhaupt möglich?
Es gibt ja verschiedene Bereiche. Also das Ziel ist eine Rehabilitation. Und also in vorderster Linie als Artillerist wird man wohl keinen Einsatz mehr machen. Aber es gibt ja viele Bereiche in der Bundeswehr, Materialbewirtschaftung, Verwaltungsdinge, wenn das möglich ist. Also wenn sich der Soldat aufgrund seiner Psychostruktur auch auf eine andere Tätigkeit als den Kampf einlassen kann, dann ist es das Ziel, diese Soldaten wieder in den Dienst einzugliedern.
Sowas ist ja auch mit familiär schwierigen Situationen verbunden, wenn jemand aus so einem Kriegs- und Krisengebiet zurückkommt. Also auch da aufgefangen zu werden. Wie sind überhaupt die Chancen, dass so eine Therapie gelingt?
Das hängt natürlich sehr viel vom Umfeld ab. Auch die Frage vom Selbstverständnis des Soldaten. Oft sind Hochleistungskampfsoldaten, für die ist es oft nicht vorstellbar, überhaupt eine andere Tätigkeit auszuüben. Die können sie nicht mehr machen. Und die andere Tätigkeit, da blockiert sich das. Also das kommt dann für viele nicht in Frage. Sodass am Ende es natürlich noch eine zivilberufliche Weiterqualifikation gibt. Und wenn alles nicht funktioniert, bleibt halt am Ende eine Versorgung übrig.
Wie sieht das dann aus, eine Versorgung?
Also es wird halt eine Rente gezahlt, also es gibt dann eine Zahlung vom Bund, da gibt es in Düsseldorf eine Gutachterstelle, die stellt dann fest, wie hoch der Grad der Schädigung noch ist und aufgrund dieses Grades der Schädigung, wenn der Dienst halt nicht mehr funktioniert, werden die Soldaten entlassen und bekommen dann eine monatliche Zahlung.
Und wenn Sie auf die Traumata schauen in den vergangenen Jahren, sind das dann vor allen Dingen Fälle dann von Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan waren oder was für Fälle sind das?
Das sind halt die Einsatzgebiete, wo Deutsche halt an vorderster Front waren. Das ist Afghanistan, ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber wie ich vorhin schon berichtet hatte, da gibt es eine subsyndromale Phase. Die haben dann weiter funktioniert und dann ist oft so, wenn in ihrem Umfeld, also im dienstlichen Umfeld oder im privaten, was wegbricht, eine Karriere beendet ist, die Ehefrau sich trennt, dann reichen oft die Ressourcen nicht mehr aus, diese unbehandelte Erkrankung zu kompensieren. Und dann kommen die oft zu uns, wenn der Funktionsverlust zu groß wird.
Lässt sich sagen, von denen, die zu Ihnen kommen, bei wie viel Prozent gelingt anschließend die Integration?
Das ist ja immer hoch individuell. Also wenn das so Fälle, ich habe jetzt ja immer die Spezialfälle betrachtet, aber die durchschnittliche PDBS lässt sich gut behandeln, wenn eine dienstliche Reintegration da ist. Also wird man sicher sagen, dass über die Hälfte der Fälle wieder reintegrierbar ist. Was bei uns auch zehrt, sind halt diese Hochleistungskampfsoldaten. Da ist es sehr schwierig, aber ich habe doch auch Fälle mit gutem Umfeld, also mit Ehefrau und Kind, wo das soziale Umfeld passt, die dann trotzdem in eine andere Tätigkeit wieder eingegliedert werden konnten.
Sie haben Medizin in Leipzig, Erfurt, Sheffield und Denver studiert. Wie sind Sie denn dann am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm gelandet?
Also nach Studium dann erst in Jena Psychiatrie, Pathologie, dann nach Ulm gewechselt für die Rechtsmedizin. Und dann kam so über den Streik hinweg, hat man es nicht geschafft, auf die Rechtsmediziner den Marburger Bundvertrag zu übertragen. Und dann habe ich gedacht, ja, unsichere Bank, machst doch noch ein klinisches Fach und bin dann noch in die Psychiatrie gewechselt. Und über das Neurologiejahr, was man dafür braucht, das habe ich dann am Bundeswehrkrankenhaus Ulm gemacht, habe dann den Psychiater in Günzburg noch fertig gemacht. Und weil mir es da so gefallen hat, bin ich dann ab 2013 wieder ans Bundeswehrkrankenhaus und dann 21 Chef der Psychiatrie geworden.
Und weil Sie das gerade sagten, durch die Unsicherheit und Marburger Bund, ist das mit ein Grund, warum Sie jetzt ehrenamtlich engagiert sind im Marburger Bund?
Ja, das bin ich schon seit Studienzeiten und dann kam als großer Einschnitt kamen die Streiks 2006. Die habe ich damals am Universitätsklinikum Ulm mitorganisiert. Das war eine ganz spannende Zeit. Ja, so richtig glücklich war man seitens der Klinikleitung natürlich nicht über mich. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Chef hat eine Vertragsverlängerung beantragt und dann hat die Verwaltung gesagt, ach, Sie haben doch noch genug Vertragszeit. Und dann habe ich gesagt, wenn die mich am Ende nicht verlängern, und dann war das für mich ein Grund, dann wegzugehen. Und dann bin ich ans Bezirkskrankenhaus nach Günzburg und habe dort die psychiatrische Weiterbildung fortgesetzt.
Und die Streiks, um was ging es damals ganz genau?
Ja, der Marburger Bund, der war praktisch so eine Untereinheit einer anderen Gewerkschaft, die dann in Verdi später aufgegangen ist. Und irgendwie wurde für die Ärzte halt nicht das erkämpft, was sie sich vorgestellt hatten. Und dann hat sich der Marburger Bund gelöst von dieser Tarifgemeinschaft, was natürlich den Arbeitgeber nicht gepasst hat. Und um diese Ablösung durchzusetzen, um einen eigenen Tarifvertrag zu bekommen, dafür waren diese Streiks erforderlich. Und es ist eine Erfolgsgeschichte gewesen.
Wie sieht denn heute Ihr Engagement und Ihr Einsatz aus?
Ja, also ich war ja über 10 Jahre der Landesvorsitzende des Marburger Bunds in Baden-Württemberg und das hat dann gewechselt. Ich habe eine sehr gute Nachfolgerin, die das jetzt engagiert weiter betreibt. Ich bin jetzt noch auf Kammerebene, Bezirksärztekammer und Landesärztekammer ehrenamtlich engagiert. Jetzt war erst Deutscher Ärztetag in Hannover, also ich bin noch voll in der Berufspolitik drin.
Was brennt Ihnen da gerade aktuell unter den Nägeln?
Also das Wichtige ist die Selbstverwaltung, dass diese erhalten bleibt, weil es spielt schon eine Rolle, wenn man die Facharztweiterbildung macht, dass das alles, das ringsherum, dass die Urkunde ausgestellt wird, dass diese ganze Weiterbildung auch organisiert wird, dass das in ärztlicher Hand ist. Also wenn man das jetzt an ein Regierungspräsidium geben würde, da kämen sicher keine für Ärzte günstigen Entscheidungen heraus. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass diese Selbstverwaltung erhalten bleibt und auch gut funktioniert.
Andere Stimmen könnten vielleicht gegen argumentieren und sagen, naja, aber dann würde es einfacher, Abläufe könnten schneller laufen und man könnte alles unter ein Dach verlegen.
Ja, aber je weiter man das unter ein Dach verlegt, also in Baden-Württemberg gibt es halt die 4 Bezirksärztekammern, die das Routinegeschäft machen und dadurch ist die Kammer halt auch nah an den Ärztinnen und Ärzten. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich in der Kammer in Reutlingen sitze und über Ulm und Tübingen entscheide oder ob das in Stuttgart oder Karlsruhe ist. Ist es besser, jeder hat seinen Bereich im Blick und kennt auch die tatsächlichen Verhältnisse. Da kommt es zu besseren Sachentscheidungen.
Was bedeutet Ihnen das ehrenamtliche Engagement?
Ja, das spielt natürlich schon eine große Rolle für mich. Also ich mache das ja seit vielen Jahren. Man kennt auch andere, die sich da mit engagieren und man kann wirklich für Ärztinnen und Ärzte was Gutes tun, auch wenn sie das selbst gar nicht so empfinden. Die meisten können ja nicht mal die Kassenärztliche Vereinigung von der Ärztekammer unterscheiden. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn gut gesorgt wird.
Sie sind am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Wie ist bei Ihnen eigentlich die Entscheidung gefallen für die Bundeswehr?
Das war eigentlich Zufall. Ich habe für den Psychiater das Neurologiejahr gebraucht und ich wollte nicht zur Bundeswehr, aber gern ans Bundeswehrkrankenhaus. Und da hatte ich schon einen Tauschpartner gehabt, der Neurologe hätte Psychiatrie in Günzburg gemacht und ich Neurologie in Ulm. Aber das hat dann nicht funktioniert und dann dachte ich, da bewirbst du dich direkt. Und die haben mich damals 2009 als Zeitsoldat für ein Jahr tatsächlich eingestellt. Und dadurch bin ich überhaupt zur Bundeswehr das erste Mal gekommen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie wollten aber nicht zur Bundeswehr. Also da hatten Sie ja eine klare Anti-Meinung zuvor.
Ja, also ich habe gedacht, das passt nicht zu mir. Ich habe noch Zivildienst der DDR begonnen und hatte halt Zivildienst gemacht und war dann auch ganz überrascht, als die gesagt haben, ja, sie stellen mich ein. Ich habe das dann abgeklärt, habe gesagt, ja, als Oberstabsarzt für ein Jahr. Das hat dann alles funktioniert. Und dann bin ich wirklich gereift durch die Tätigkeit dort.
Wie war das früher als Schüler? Hatten Sie schon Interesse in irgendeiner Form an den Themen, mit denen Sie heute zu tun haben?
Ja, also es hat schon immer, hatte ich das Bein gebrochen in der 5. Klasse bei einem Autounfall und in meinem Krankenlager habe ich gelesen, Semmelweis, Retter der Mütter. Und ich war immer begeistert, dass die Geburtshelfer dann immer seziert haben im Keller und habe gedacht, mit Leichen willst du mal was machen. Und so kam diese Idee da irgendwie auf.
Wie war das System DDR, das Unterdrückungssystem? Inwiefern haben Sie das erlebt?
Ja, also wir sind jetzt zu Hause nicht DDR-feindlich erzogen worden, aber ich bin pietistisch aufgewachsen, evangelisch-lutherisch plus Pietismus und das hat mich sehr geprägt. Also Pionier war ich noch, ich bin aber nicht in die FDJ gegangen und habe auch keine Jugendweihe gemacht und da ist man schon ab der 3. Klasse benachteiligt worden, weil ich das nicht unterschrieben hatte, wurde ich von Klassenausfahrten gesperrt, mit 14 dann natürlich die Jugendweiheausfahrt nicht. Also ich habe das damals so als Kampf für meinen Glauben gesehen. Mancher andere wäre vielleicht dran zerbrochen.
Wie war die Unterstützung von Ihren Eltern?
Also die haben das schon gesehen, dass das sehr viel Ärger macht. Also es wurde gesagt, Abitur ist damit nicht möglich. Aber sie haben sich eingesetzt. Sie sind zum Superintendenten Stabe, der war damals in Annaberg, und haben echt für mich gekämpft. Und am Ende konnte ich dann Abitur machen. Die Wende näherte sich dann ja so langsam.
Was hat Ihnen als Schüler geholfen, als Sie all diese Unterdrückung erlebt haben?
Ja, das war selbstverständlich der christliche Glaube. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie für mich oder für meine Überzeugung gemacht, sondern ich habe gesagt, also das ist meine tiefste Überzeugung und das, was da verlangt wird mit Marxismus, Leninismus, das kann ich zwar lernen, aber das ist nicht meine Weltanschauung. Und da war ich schon relativ straight damals. Das hat mich sicher auch für mein weiteres Leben geprägt.
Ja, inwiefern ist das heute etwas, was zum Tragen kommt bei der täglichen Arbeit? Spielt das eine Rolle?
Ja, also es ist schon wichtig, dass man Überzeugungen hat, auch ethische Grundsätze, auch Grundsätze aus dem Glauben, nach denen man lebt und wo man nicht sagen kann, ah, jetzt ist was anderes gerade opportun, jetzt mache ich halt das andere. Also man sollte nicht ganz starr sein, aber man sollte sich schon an einer gegebenen Richtschnur orientieren.
Jetzt haben wir eben gehört, wie Ihre Entscheidung gefallen ist, zur Bundeswehr zu gehen. Hatten Sie denn auch jemals Gedanken, dass es für Sie einen Einsatz geben könnte? Waren Sie im Einsatz?
Also für mich war ja interessant, das Jahr Neurologie zu machen, was ich dann am Bundeswehrkrankenhaus als Oberstabsarzt bekommen habe. Als das Jahr dann rum war und mir hat es dort wirklich sehr gut gefallen, habe ich gesagt, ich will wieder zurück zur Bundeswehr. Und habe mir auch überlegt, also wenn du zurück zur Bundeswehr gehst, dann solltest du mal im Auslandseinsatz gewesen sein. Und nach dem Ausscheiden, nach dem einen Jahr, habe ich dann insgesamt 2 Afghanistan-Einsätze in Massa-e-Sharif in der Klinik gehabt, wo ich dann auch den Einsatz erleben konnte. Und danach habe ich dann gesagt, gut, ich mache meine Dinge in Günzburg noch fertig, also den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und den Schwerpunkt forensische Psychiatrie. Und danach bin ich dann 2013 zur Bundeswehr gegangen.
Diese Zeit in Afghanistan, wie würden Sie die heute aus dem Rückblick zusammenfassen?
Also das war eine interessante Zeit. Gut, Ärzte sind Unterstützer. Ich war der Leiter der Fachuntersuchungsstelle Neurologie und Psychiatrie. Ich habe dort also auch Patientenbehandlung gemacht in einem geschützten Lager. Es ist schon was anderes, ob man draußen Patrouille fährt, wie meine Stellvertreterin oder die Ambulanzchefin. Aber man hat es doch erlebt und man war näher dran. Also es war eine interessante Zeit, wobei eine konkrete Gefährdung für mich zu keinem Zeitpunkt bestanden hat.
Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, dass Gefährdung bestehen könnte?
Das war die Idee im Vorfeld. Also hinterher kann man natürlich immer reden. Aber im Vorfeld habe ich gedacht, du willst also nicht dauerhaft zur Bundeswehr gehen und dann sagen, oh, Einsatz, das liegt mir überhaupt nicht. Deshalb habe ich das in dieser Zwischenzeit gemacht und war da 2 da und konnte dann danach sagen, ja, du bist mental in der Lage, auch so einen Einsatz zu machen, auch in Zukunft.
Und dennoch sind es ja schlimme Bilder, die Sie dort gesehen und erlebt haben. Hatten Sie jetzt Zweifel, ob es das Richtige ist?
Also ich war ja frei. Also ich war in der Reserve. Mich hätte niemand zu was zwingen können. Und da ist die Entscheidung dann halt auch gereift. Also ich wollte mir selber sicher sein. Die Sicherheit habe ich dadurch erlangt. Und dann konnte ich praktisch diese Wiederbewerbung dann ruhigen Herzens machen und konnte sagen, das ist was für mich, das gefällt mir. Ich lebe in diesem System. Dass ich dann Chef geworden bin, das wusste man damals natürlich nicht, aber so habe ich jetzt meinen idealen Job gefunden.
Jetzt geht es für viele junge Menschen darum, eine Entscheidung zu treffen, ob sie Interesse am Wehrdienst haben könnten. Anfang des Jahres wurden die ersten Briefe verteilt, verschickt an 200.000 junge Erwachsene. Etwa 72% haben geantwortet, wovon die Hälfte Interesse signalisiert haben. Wie schätzen Sie die Rückmeldung ein?
Also 3/4 Rückmeldung ist natürlich eine hohe Quote. Wenn man sieht, dass zum Beispiel bei der Kammerwahl sich nur 30% beteiligen, gut, das ist auch nicht Bußgeld bewährt. Also die Viertel wird man jetzt sehen, ob die ein Bußgeld bekommen, aber es ist schon mal eine hohe Rückmeldequote. Und ich finde ganz interessant, dass wirklich auch die Hälfte Interesse gezeigt hat. Also man muss da nicht so über die Jugend schimpfen, die wollen schon auch was für ihr Land tun. Zumindest die Hälfte der Rückmelder.
2011 wurde der Wehrdienst ausgesetzt. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass er wieder eingeführt wird?
Also gut, es ist halt schwierig, immer als Person aus dem System sich über die Politik zu äußern. Also ich rede da wie jeder normale andere Bürger auch. Man wird halt sehen, also man wird jetzt gucken, ob man aus den positiv rückgemeldeten und gemusterten genug rekrutieren kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird man sich andere Maßnahmen überlegen müssen.
Danke erstmal an die vielen SW1-Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligen. Henrik aus Möckmühl möchte ich gerade noch zitieren. Er war bei der Bundeswehr in Kempten im Allgäu und damals war Kosovo-Krieg, schreibt er. Und die Zeit, ja, die war nicht einfach. Die war im Nachhinein sehr lehrreich. Er schreibt, es war wie eine Lebensprüfung. Frank Reuter, was hören Sie von den Soldaten, die im Krieg waren und die wirklich Schlimmes verarbeiten mussten? Damit haben sie tagtäglich zu tun.
Also psychisch erkranken tun nur die wenigsten. Und letztendlich ist es eine besondere Lebenserfahrung, die einen auch beansprucht. Und es ist natürlich prägt. Letztendlich gibt es selbst auch bei einer Traumatisierung und der Verarbeitung einer Traumatisierung so etwas, was Post-Traumatic Growth genannt wird. Das heißt, man kann auch aus so einer schwierigen Situation wachsen und gestärkt herausgehen. So liest sich das von dem Hörer.
Und jetzt haben wir über die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen gesprochen, die angeschrieben wurden. Welche Gedanken sollte man sich machen, wenn man sich für den Wehrdienst entscheidet?
Also es ist ja, man hat es bei mir gesehen, ich hätte es nicht gewollt und am Ende war es doch sehr gut. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man reinguckt. Also wenn mich Leute fragen, ich sage freiwilligen Wehrdienst, 12 Monate, kann sich ja jeder bewerben. Also eine Zeit bei der Bundeswehr verbringen und dann selbst entscheiden, ob das eine Laufbahn für einen ist oder nicht. Das Problem, was man jetzt hat, ist, dass man halt nicht die große Masse beim Wehrdienst hat. Und wenn das bei mir nicht mit dem Neurologiejahr gewesen wäre, wäre ich heute auch nicht bei der Bundeswehr.
Also dieses Modell, das zunächst auf Freiwilligkeit basiert, ist das dann Ihrer Meinung nach das Richtige?
Also das entscheidet ja zum Glück bei uns nicht das Militär selbst, sondern die Politik. Und das ist halt der Weg, der gegangen wurde, weil es muss ja ein gesellschaftlicher Konsens bestehen. Und wenn ich die ganze Jugend gegen mich habe, ist es auch schwierig. Und deshalb ist so ein gestuftes Vorgehen, wie das Verteidigungsministerium macht, sicher sinnvoll. Man prüft jetzt, ob es mit Freiwilligkeit ausreicht. Und sollte es nicht ausreichen, dann das Grundgesetz hat sich ja nicht geändert. Die Wehrpflicht besteht fort.
Wie geht es denn weiter? Die angeschrieben wurden, sind die zur Musterung verpflichtet?
Also soweit ich das weiß, werden nur die aufgefordert, die sich positiv geäußert haben. Denen wird halt ein Angebot gemacht, sich zu bewerben und gemustert zu werden.
Und welche Regelung gilt durch das neue Wehrdienstmodernisierungsgesetz für die Frauen?
Ja, da ist es ja so, die werden angeschrieben, können antworten, sind aber nicht verpflichtet. Das ergibt sich aber auch aus dem Grundgesetz, weil eine Wehrpflicht für Frauen gibt es im Grundgesetz nicht. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, nach aktueller Rechtslage hier einen Unterschied zu machen.
Haben Sie eine Meinung dazu, wie es für die Frauen sein sollte?
Ja, also Frau ist ja immer noch ein Unterschied zu einem Mann, aber es wird ja Gleichberechtigung auf allen Ebenen eingefordert und es gibt ja auch genügend Frauen bei der Bundeswehr. Also jetzt gerade am Bundeswehrkrankenhaus gibt es sehr viele Soldatinnen auch und ich bin der persönlichen Meinung, habe da natürlich politisch nichts mitzureden, aber dass wenn die Möglichkeit besteht, und natürlich man die Mehrheiten im Bundestag bekommt, dass wenn eine Wehrpflicht, wenn die wieder aufleben lassen wird, dass man das dann möglicherweise überlegt, dass man das auch für Frauen einführt.
Dann herzlichen Dank erstmal für Ihren Bericht heute Vormittag, Frank Reuter.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.